Feuers gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts, des offiziellen NBA-Podcasts von The Zone und Box. Schön, dass ihr dabei seid. Es ist fast unaufhaltsam. Wir nähern uns den Playoffs, beziehungsweise diesmal ja den Play-Ins vorher. Am Wochenende ist es soweit, die Duelle nehmen langsam Formen an und deshalb sitzt er mir heute natürlich wieder virtuell, nicht direkt gegenüber, der unvergleichliche
Ole Frerks.
Und mein Name ist Max Marweiter und wir haben uns natürlich nicht nur wieder zusammengesetzt, sondern wir haben uns auch ein bisschen in Schale geschmissen so für die Playoffs, weil wir warten seit Monaten drauf, Ole, da kann man auch mal ein bisschen besondere Geschichten ausgraben, ne?
Absolut, deswegen trage ich ein Unterhemd und du ein Trikot der Buletten.
So sieht's aus, das seht ihr jetzt leider nicht. Was ihr aber seht tatsächlich, wenn ihr uns angeklickt habt, was ihr offensichtlich getan habt in eurem Podcast-Feed, dann seht ihr, dass wir ein neues Logo haben. Es gab einen kleinen Rebrand. Wir haben eine neue Farbkombination. Der Hut ist geblieben, weil vor allem für mich als Glatzenträger ist ein Hut eigentlich essentiell, gerade im Sommer, wenn es so heiß ist.
Glatzenträger aus Bayern, nicht zu vergessen.
Also. So sieht's aus. Der Gamsbart ist natürlich auch ganz entscheidend. Genau, und deshalb gibt es jetzt das neue Logo. Ich persönlich freue mich extrem drüber.
Absolut. Es war mal Zeit, sagen wir mal so.
Schon, ne? Ja. Wir sind jetzt seit über 2 Jahren oder 2,5 Jahren fast schon unterwegs.
Im Untergrund sogar noch länger.
Was natürlich beim Alten geblieben ist, ist, dass wir uns extrem kurz fassen werden heute, dass wir niemals ausschweifen und dass wir diverse Themen heute auf der Platte haben, weil es passiert irgendwie gefühlt permanent was. Du wachst auf, checkst die Ergebnisse und arbeitest ein bisschen, dann geht es schon irgendwie wieder weiter. Und ja, es gibt Verletzungen, worauf wir kurz eingehen werden. Die Sixers, Ben Simmons ist wahrscheinlich nach der OP ziemlich sicher raus für den Rest der Saison. Joel Embiid angeschlagen mit Knöchel. Da gehen wir ganz kurz drauf ein, weil wir uns natürlich dem weiterhin, wie letzte Woche eigentlich auch schon, dem Rennen um die West Playoffs widmen müssen. Da hat sich einiges getan, wenn man mal vergleicht zwischen jetzt mit vor der Bubble. Also die Grizzlies sind tatsächlich jetzt rausgeflogen momentan von Platz 8, sogar aus dem, Play-In wären sie sogar noch drin gerade.
Play-In wären sie drin.
Genau, aber es bestehen gute Chancen, dass die Suns drin sind, womit vor allem Ole gerechnet hat vor Beginn des Turniers. Und wir alle eigentlich natürlich.
Kannst du mich mal, als ob du damit gerechnet hättest.
Ja, mir war das klar. Und auch die Spurs sind natürlich drin, selbstverständlich. Und da gehen wir nochmal genauer drauf ein, checken kurz die Form. Und natürlich Damian Lillard, der scheinbar leicht angestachelt war von den Herren Beverly und George. Und dann so ein bisschen, ja, unser geben wir einen kleinen Tipp ab, wer dann am Wochenende gegeneinander spielen wird. Dann schauen wir uns auf die, Top 3. Lakers, Clippers, Bucks. Läuft eher so semi-gut, ne?
Auch überschaubar.
Das. Draymond Green noch ganz kurz, der Devin Booker unbedingt aus Phoenix rausholen will. Ich weiß nicht, warum. Ich hätte auch, wenn er es vor einem halben Jahr gesagt hätte, nicht gewusst, warum. Nochmal dazu, ist klar. Dann schauen wir uns noch Michael Porter an von den Nuggets und das All-Bubble-Team, nachdem es ja tatsächlich jetzt auch Awards gibt. Schauen wir auch, wer so die Seeding-Games bestimmt hat in unseren Augen.
Was auch gar nicht mal so leicht ist. Aber also bevor es losgeht, habe ich noch eine wichtige Frage an dich. Für dich persönlich. Wie findest du das? Also hast du schon das ein bisschen abgefeiert, dass die Bulls jetzt, ohne dabei zu sein, in der Tabelle einen Platz gut gemacht haben während der Seeding Games?
Ja, es ist halt, und das ist, glaube ich, so der Optimalfall für Jerry Reinsdorf. Du musst nichts investieren und bekommst was raus.
Ja.
So soll das sein. Du kannst immer noch klettern. Und das ist halt einfach cleveres Game-Management, würde ich sagen. Auch Props an dieser Stelle an Jim Boylan, der ja immer noch Coach ist. Und was allerdings gut ist, dass sich an den Draft-Orts nichts ändert. Also wurde ja vorab beschlossen, dass da nichts, also selbst wenn ein Team in der Bubble jetzt etwas schlechter abschneiden sollte und abrutschen sollte, dass es dann nicht in der Draft-Wertung oder in der Lottery aufrücken kann. Danke dafür, liebe NBA.
Ja, eigentlich Win-Win für die Bulls, wie so oft.
Absolut, es läuft, die Offseason ist sensationell. Und ja, damit könnten wir fast eigentlich zu den Sixers kommen, aber ganz kurz natürlich noch Patreon, Ole. Patreon.com/Korbjäger-Podcast, Korbjäger mit. Ganz genau. Freunde, da könnt ihr uns unterstützen, wenn ihr das möchtet, mit kleinen monatlichen Beiträgen. Vielen Dank an alle, die das schon tun. Dazu bekommt ihr als unsere Patreon-Freunde exklusiven Content. Ihr bekommt 50 Minutes or Less, ein Format, bei dem wir uns spontan zusammensetzen, was eventuell auch diese Woche nochmal passieren könnte, weil man munkelt, es könnte noch was passieren. Dann Es war immer auf dem Hartholz, momentan etwas zurückgerückt und dabei blicken wir in die Vergangenheit, was wir natürlich während der Pause relativ regelmäßig getan haben. Jetzt haben wir so viel Aktuelles geschehen, dass wir uns eher darauf konzentrieren, aber das bekommt ihr regelmäßig und auch hin und wieder mal ein Mailback. Könnt ihr eventuell auch mal wieder kommen. Schaut da auf jeden Fall vorbei und jetzt die Sixers, Ole. Verletzungspech, das letzte Spiel auch extrem ersatzgeschwächt gewesen. Was kann man denn, also ich persönlich glaube jetzt nicht, dass ohne Simmons viel drin ist, auch wenn er jetzt nicht wahnsinnig gut gespielt hat in der Bubble bis jetzt, aber gibt es irgendeinen positiven Funken, du weißt mein Ding, den man da aus Sixers Sicht rausziehen kann, irgendwas, was man vielleicht an Rückschlüssen ziehen kann, irgendwas, was man vielleicht irgendwie in die Zukunftsplanung mit einbeziehen kann, oder ist einfach nur scheiße?
Ich tendiere zu Letzterem. Also ich meine, was man jetzt irgendwie immerhin sehen konnte, dass im ersten oder also in einem der Spiele ohne fing dann Josh Richardson auf einmal an, Dreier zu treffen, was ihm halt die ganze Saison mit Simmons und Embiid nicht gelungen ist. So, okay, das ist für den Moment dann positiv. Und also natürlich gibt es da ein paar mehr Spieler, die sich halt vielleicht noch ein kleines Stück mehr mit Ballhandling-Pflichten ausprobieren können. Das Spacing ist jetzt in der Theorie besser, in der Praxis wahrscheinlich auch. Aber es ist halt extrem bitter einerseits, weil das Team halt, also die Upside schwindet natürlich ein bisschen dahin. Es ist immer noch ein Team, was Qualität hat natürlich. Also es ist, ja. Sie hatten ja vorher ein Überangebot für zwei Positionen. Jetzt haben sie halt einen weniger. Es war halt der einzige gefährliche Transition-Spieler, den sie hatten. Das ist ein bisschen bitter. Aber was halt vor allem auch so ein bisschen das Ding ist, man schiebt ja bei den Sixers jetzt eigentlich schon seit einer Weile so ein bisschen die Frage vor sich her, schafft man das irgendwann, dass diese beiden jungen Core-Pieces, die sie haben, wirklich zusammenpassen, dass man sie halt kombinieren kann, dass man ihre Qualität maximieren kann und dann vielleicht auch einen Titel holen kann. Und also auch wenn es immer noch ein junges Team ist, es ging schon auch in diesem Jahr darum, eigentlich einen Titel zu gewinnen. Mhm. Und jetzt wird aber die Beantwortung dieser Frage, kann das überhaupt funktionieren, es wird weiterhin nicht möglich sein, darauf eine Antwort zu finden, sondern das wird halt einfach erstmal wieder weitergeschoben. Und das ist halt bitter, weil, also, es kann gut sein, dass die Sixers mal grundsätzlich was ändern müssen. Ich glaube nicht, dass es sich auf die beiden bezieht, sondern eher um das Drumherum. Aber selbst wenn, man müsste halt dafür halt in der Lage sein, diese Resultate auch zu sehen. Und der Punkt, ja, das ist halt jetzt einfach wieder, wird jetzt wieder vertagt und dann, also im Endeffekt kann man nach der Saison dann wieder sagen, ja, aber wir waren ja nicht fit und eigentlich hatten wir das tolle Team und wir hatten die beste Heimbilanz, ja, fuck off, aber es bringt halt nichts. Also letztendlich ist das immer noch ein Team, das gegen das richtige Matchup schon, also wenn Embiid quasi bei 100% ist, was er ja auch eigentlich nie ist, ist das schon ein Team, was vielen anderen Gegnern gefährlich werden kann, aber so für das Erreichen ihrer Träume ist das einfach, ja, ein großes Problem, weil selbst mit Simmons hatten sie einfach kein gutes, so traditionelles Guard-Play vom Perimeter und das ist jetzt halt einfach noch weniger geworden und dadurch, haben sie meiner Meinung nach halt einen ziemlichen Deckel drauf bekommen.
Im Endeffekt haben wir alle so ein bisschen die Saison über drauf gewartet, dass irgendwann halt diese berühmte Switch irgendwann umgelegt wird, beziehungsweise dass halt irgendwann Klick macht und die Geschichte funktioniert und auf einmal, ja, finden sie irgendwie zumindest halbwegs einen Rhythmus. Und ich meine, wir haben ja die Versetzung von Simmons haben wir alle schon irgendwie positiv gesehen, einfach weil es auch irgendwie spielerisch Sinn ergeben hat. Aber du hast es natürlich, wie du auch schon gesagt hast, du hast halt dann eigentlich auf einer Position, du hast halt jemanden auf eine Position geschoben, wo du eigentlich eh schon Überangebot hattest. Oder in einen Bereich, in dem du eh schon Überangebot hattest. Ich meine, als Harris kam damals, haben wir auch gesagt, haben wir uns vielleicht auch getäuscht, keine Ahnung, aber so der erste Eindruck war, das ist ein Vierer, der für uns wunderbar neben Embiid passen würde. Einfach so ein bisschen selber was machen, muss aber nicht, kann auch von draußen treffen. Gut, er trifft jetzt nicht immer so regelmäßig von draußen, aber jetzt hast du halt Simmons, den du vielleicht da hinstellen möchtest. Gleichzeitig hast du wieder weniger Playmaking im Backcourt und ja, vielleicht manchmal, ich habe mir dann auch überlegt, ob wir halt so dieser Fokus, den wir ihnen ja immer unterstellt haben, auch diese Phasen ohne Embiid besser zu überstehen, wenn du halt einfach quasi mit Horford dann auch noch einen anderen Big hast, der so ein bisschen eine dominantere Rolle füllen kann, natürlich nicht so wie Embiid, dass das dann irgendwie helfen kann. Aber vielleicht war das der falsche Ansatz. Vielleicht wäre es, also auch schon gesagt, geschickter gewesen, einfach das Ganze dann mehr Richtung Perimeter zu schieben und da halt mehr Firepower zu holen, die dann die Phasen ohne Embiid so ein bisschen auf eine andere Art kompensieren kann. Aber ja, wie du sagst, ich meine, die Antwort werden wir jetzt zumindest, was sie das die Dynamik zwischen Simmons und Embiid, gerade auch wenn sie jetzt wirklich auf beiden großen Positionen mehr oder weniger spielen sollen. Ich meine, das ist ja dann sowieso, war ja auch fließend, wenn Simmons gespielt hat, aber ja, werden wir nicht richtig sehen. Also, und dann ja, bist du halt auch irgendwann an dem Punkt, wo du, an dem du dich halt dann fragst, wann kommst du denn, also wann ist die Transition Phase, ich sag's mal lieber so, bevor ich die Zunge breche. Wenn du, wann ist diese Phase vorbei? Also, dass du dann auf einmal an dem Punkt bist, wo du sagst, okay, fuck, jetzt haben wir irgendwie 3 Jahre davon geredet, dass wir in Entwicklung sind und jetzt sind wir irgendwie an dem Punkt, wo wir vielleicht schon Zenit erreicht haben, keine Ahnung. Also, es kann ja irgendwie dann auch plötzlich ganz, ganz schnell gehen und dann, ja, es ist halt so ein bisschen die Problematik, jung, wollten unbedingt einen Titel gewinnen, haben deswegen einige Deals gemacht, die jetzt halt sich vielleicht das nicht so optimal rausstellen und können deshalb diesen beiden halt wieder nicht das Richtige an die Hand geben. Vielleicht jetzt im Sommer, keine Ahnung, vielleicht merken sie jetzt auch, dass es total geil ist, einfach im Beat im Post zu füttern und er halt alles nass macht.
So ist ja grundsätzlich nicht falsch.
Ja.
Eben. Und auch vor allem ja im Beat plus 4 Leute, die werfen können, um ihn rumstellen. Auch das ist nicht falsch. Ne?
Ja.
Also wenn das so der Ansatz ist. Nur, sie können sich halt jetzt nicht aus dem Nichts noch 3 hochklassige Wings schnitzen. Oder 2. Also sie haben dazu, ja, ein paar, die ganz gut sind, aber so in der Masse fehlst du halt einfach ein bisschen.
Ja, und diese Playmaking-Geschichte ist, also irgendwer sollte die ganze Geschichte auch noch ein bisschen anleiten. Also,
ja, genau.
Wäre auch nicht schlecht. Also von daher, ja, ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt, also was ich da jetzt rausfinde, keine Ahnung, wir spekulieren jetzt und am Ende kommt Embiid, ist noch nicht raus, wann er will, wie es aussieht genau, oder?
Soweit ich weiß, ist es noch nicht ganz klar, aber ich rechne bei ihm jetzt nicht mit einer längeren
Pause.
Hat sich alles also nicht so angehört. Es gibt ja Optimismus, dass er relativ bald zurückkehrt.
Ja, nee, auf jeden Fall, genau. Von daher, vielleicht funktioniert es mega gut und dann auf einmal spielen nächste Saison Zach LaVine und Otto Porter in Philly und Ben Simmons in Chicago.
Höchstwahrscheinlich.
Und ich will Ime Udoka, weißt du, als neuer Coach dann und so.
Natürlich.
Bringt ihn
ich will übrigens auch noch eine positive Sache trotzdem über die Sixers verlieren. Ich gucke Thibodeau einfach sau gerne zu. Also, wenn das offensiv häufig noch ziemlich roh ist, aber wie der sich bewegt und was der defensiv einfach an Chaos stiftet, das ist schon geil. Also, stimmt, wie oft der irgendwie noch eine Pfote dazwischen kriegt oder wenn er eigentlich quasi geschlagen ist, dann von hinten nochmal rankommt oder so.
Ja.
Also, das ist richtig krass. Also, auch so eine Form von krasser Athletik, die er irgendwie hat. Also, ohne jetzt irgendwie so dieser klassische Typ Highflyer zu sein, aber also so einfach unfassbar beweglich.
Ja. In seinen Bewegungen, ja, finde ich auch. Und den werden wir jetzt ja auch relativ regelmäßig sehen, dann in den Playoffs. Und du siehst schon, es fließt wieder.
Absolut.
Damit
wo zu den Best-Playoffs.
Ja. Da wissen wir nämlich noch nicht genau, wen wir sehen werden. Auch wenn es für die Blazers nach dem Sieg vergangene Nacht gegen die Mavs relativ gut aussieht. Also Blazers jetzt auf Platz 8, den sie mit einem Sieg gegen die Nets auf jeden Fall halten werden.
Shoutout übrigens an die Nets.
5-2
in der Bubble.
Ja.
Obwohl sie eigentlich immer ohne Spieler antreten. Aber
das
dann,
ist krass. Aber das sorgt auch für Verwirrung, ne?
Sie lassen teilweise die virtuellen Fans Point Guard spielen, aber irgendwie funktioniert's.
Ja, genau. Keiner weiß, wer sie verteidigen soll. Ich meine, Physis ist da nicht.
Ja, gut. Das ist wie ein Ghost-Nachricht von Sam. Irgendwie ist es halt, ist halt schwierig, da Körperkontakt zu suchen.
Geil, dass du gerade diesen Film ausgräbst. Das ist
stark. Ja, natürlich. Ich weiß auch nicht, warum ich. Ich habe den vor allem noch nie gesehen. Ich kenne nur den Trailer, aber reicht.
Der ist stark auf jeden Fall. Die Nets könnten überraschen, deswegen wollen wir die Blazers noch gar nicht in diese Richtung schieben. Aber die Story der letzten beiden Spiele ist natürlich schon ziemlich geil. Also nachdem Lillard ja die 2 Freiwürfe gegeben hat gegen die Clippers am Wochenende, was untypisch ist für ihn am Ende eigentlich. Was aber passieren kann und die Herren Beverly und George das dann ja irgendwie relativ amüsant fanden und es dann so ein kleines Social-Media-Tat-a-Tat gab.
Bei dem sich dann irgendwann auch die Schwester von Lillard und irgendwie die Frau von George auch noch mit eingeschaltet haben und dann wurde es irgendwann nicht mehr witzig, dann war der Spaß vorbei und jetzt haben sie sich beieinander entschuldigt und meh.
Und jetzt ist gut. Und der Kollege Lillard scheint aber trotzdem leicht angepisst gewesen zu sein. Von der Gesamtsituation.
Bevor wir darüber reden, was für ein krasser Dude Lillard ist, also auch was er jetzt halt schon wieder geleistet hat, die Clippers und vor allem George gehen mir ein bisschen auf die Eier. Also vor allem dann irgendwie die beiden. Der Einzige in diesem Team, der schon so richtig krass was vorzuweisen hat, ist der Einzige, der die Fresse hält. Die anderen,
genau, den meine ich. Defensive Player of the Year.
Ich meine, Paul George ist natürlich auch ein super Spieler, war letztes Jahr Platz 3 im MVP-Voting und so und hat mit Indiana ja auch einiges gerissen, aber irgendwie finde ich das halt krass, wenn der dann irgendwie so, also A, halt mit dem Trash-Talk ankommt, das ist vollkommen okay, aber dass er es dann nicht einstecken kann. Also weil Lillard hat dann halt was zurückgegeben und darauf dann so, du weißt ja nicht, wie das ist, wenn man so 6-mal operiert wurde und verletzt war. Und so, das dann halt so vorträgt auf Instagram, das ist doch dann irgendwann einfach nur, also das wissen wir doch, aber nimm doch jetzt nicht den Spaß darauf. Du hast in dem Fall halt vielleicht einfach den falschen Baum angepinkelt letztendlich. Der Baum ist in dem Fall Lillard.
Der Baum ist in dem Fall Lillard, genau. Nee, das stimmt. Ich war auch kurz irritiert. Mein Gott, im Spiel habe ich mir erst noch so gedacht, ja, hey, gibt ja mal so, also es gibt ja eine gewisse Realität und es gibt ja auch so ein gewisses, ja, keine Ahnung. Ich meine, Beverly ist zum Beispiel vom Typ her auch eher laut. Ja. Und das, also auch wenn jetzt Lillard natürlich der klar bessere ist von beiden, auch schon klar mehr erreicht hat in seiner Karriere, fände ich es jetzt trotzdem nicht tragisch. Auch Lillards Reaktion dann so ein bisschen hin und her, aber wie du sagst, das ist dann irgendwie weit weiter. Ja, keine Ahnung. Ich find's dann trotzdem geil, dass Lillard halt einerseits, ich meine so dieses all the haters wanna see me fall und so, ist dann halt der
Part ist ein bisschen übertrieben bei ihm.
Ja.
Das ist wie wenn er sich darüber beschwert, dass er nicht All-Star wird und so. Was aber geil wird, ist, dass man bei ihm halt weiß, also wenn er nicht zum All-Star gewählt wird, dann ist er die nächsten 2 Monate halt einfach on fire und auf einer Mission und legt 35 im Schnitt auf und jetzt macht er dann halt 112 Punkte in der nee. Quatsch, 111 Punkte? Ja. Nein. Nee, 112.
112 waren es, glaube ich, ja?
Ja, innerhalb von 2 Spielen, was irgendwie schon auch einigermaßen geistesgestört ist. Aber man hat es halt erwartet, weil man es irgendwie von ihm kennt.
Ja, genau, aber das Ding ist, aber trotzdem ist es nochmal leicht übertroffen. Also, weil erst die 51 rauszuhauen, um dann im Spiel drauf nochmal 61 draufzulegen, finde ich dann schon nochmal krass. Und dann auch noch dieses, was hier total untergeht, dieses Offensiv-Foul noch anzunehmen, kurz vor Schluss.
Rick Carlisle sagt, war ein Flop.
Würde ich an Rick Carlisles Stelle auch sagen.
Rick Carlisle will, glaube ich, dass Doncic darin ein bisschen besser wird, was ich verstehen könnte, auch in
dem Fall. Ja gut, aber der hat schwere Knochen, das ist halt, dann ist der Aufprall halt härter.
Ja, das stimmt.
Das ist halt was anderes. Nicht so ein Federgewicht. Nee, aber also Lillard, ja, also er sagt, er wird ja auch nicht müde zu erwähnen, dass das halt der Grund ist, weshalb sie jetzt in Orlando sind. Er hat gesagt, sie wollen eine Chance haben, um in die Playoffs zu kommen. Und diese Chance wollen sie jetzt nutzen. Und es sieht schwer danach aus, dass sie sie auch nutzen, oder? Oder gehst du davon aus, dass sie noch irgendwie aus dieser, also zumindest von Platz 8, irgendwie verdrängt werden?
Von Platz 8 könnte sein. Ich glaube nicht, dass sie noch von 2 Teams überholt werden. Ja. Und damit, also Play-in-Tournament bin ich sehr sicher, dass sie dabei sind. Und da ist es dann, also wenn es da jetzt beispielsweise auf Phoenix, Portland hinausläuft, ich glaube, beide Teams sind relativ nah beieinander, dann wird es entscheidend sein, wer halt den 8. Platz hat, weil das Team nur einmal gewinnen muss. Also doppelte Chance ist halt einfach, ist dann schon noch ein bisschen besser. Aber es ist einfach immer noch so, dass Memphis da, weil sie halt den Tiebreaker über Phoenix haben, halt auch noch irgendwie eine Rolle spielt. Und sie haben jetzt ein Spiel gegen die Bucks noch vor sich, wo keiner mitspielt wahrscheinlich. Das muss man nicht gewinnen, aber das kann man zumindest gewinnen. Und dann wird es halt, also das ist dadurch ein bisschen schwer zu sagen, aber also aktuell, wenn ich einen Tipp abgeben würde, würde ich schon sagen, dass sich wahrscheinlich Portland gegen Phoenix im Play-in-Turnier durchsetzen wird.
Wäre jetzt auch mein Tipp tatsächlich, wobei ich gerade bei der Bucks-Geschichte gespannt bin. Also ich meine, wir gehen ja später noch drauf ein, auch so mit dem Fingerzeig so in Richtung oder die Frage, muss man sich ein bisschen Sorgen um die 3 machen, weil es halt noch nicht so läuft. Ob jetzt halt, also klar, du möchtest natürlich nicht, dass sich jemand verletzt, aber ich meine, bei den Bucks, nur um halt einen Satz schon mal vorzugreifen, sie hatten nicht am Anfang alle da, Bledsoe mit Covid und Connaughton mit Covid. Das heißt, vielleicht ist es dann doch noch so, dass sie so dieses eine Spiel auch noch nehmen, um zumindest halbwegs zu versuchen, in Fahrt zu kommen oder noch ein bisschen so ein paar Schräubchen. Kann sein, weiß ich nicht, was es natürlich für die Grizzlies erschweren würde. Aber
ist gut möglich. Was bei den Bucks jetzt natürlich auch noch hinzukommt, dass Giannis eigentlich gesperrt werden muss, also mindestens für ein Spiel.
Ja. Stimmt.
Deswegen, das kommt dann auch erschwerend hinzu. Bin ich sowieso mal sehr, sehr gespannt drauf, was da das Urteil sein wird.
Ja.
Was meinst du bei der Szene?
Also vorab
so vom Gefühl sagen, her, wie die NBA normalerweise sowas bestraft?
Ja, da wäre die Reaktion schon gewesen, also ein Spiel halt dann Pause. So, mindestens im Endeffekt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ihn fürs erste Playoff-Spiel sperren. Also ich meine, jetzt wäre es ja zumindest was die Implikationen für die Bugs angeht, wäre es jetzt unproblematisch, wenn sie, können sie relativ easy sagen, okay, komm, das setzt du aus. Dann bist du aber natürlich wieder an dem Punkt, wo du sagst, okay, es geht halt jetzt wirklich noch um dieses Play-In. Und wenn sie jetzt Giannis sperren für ein Spiel, also, ne, das ist halt, ja, da hängt halt jetzt irgendwie relativ viel dran. Ich meine, ich bin aber relativ froh, dass die MVP-Votes schon eingegangen sind, weil wenn du halt eher so der nach Narrativ wählst, dann wäre das jetzt natürlich nochmal ein Minuspunkt für Giannis, ne?
Das stimmt, wobei LeBron auch keine Pluspunkte gesammelt hat bisher in der Bubble.
Das stimmt.
Dann gehen wir es halt doch Lillard. Oder Devin Booker.
Oder Devin Booker. Ja, richtig. Der ist nämlich auch relativ solide drauf, ne? Also mit seinen, er hat jetzt auch schon wieder 35 Punkte gemacht letzte Nacht, oder? Ja. Also Suns bei 7-0. Wie gesagt, der Freaks hat es vorhergesehen. Und ich bleib dabei einfach jetzt. Ich glaube, das ist okay. Ich meine, ja, ich weiß nicht, es ist halt, wie echt ist denn die ganze Sache? Also, weil ich meine, also ohne, ich möchte es jetzt nicht schmal reden, weil du musst trotzdem erstmal bei 7-0 sein, aber du bist halt, also ein paar Teams waren jetzt ersatzgeschwächt, wie jetzt Philly letztes Spiel natürlich, haben wir schon gesagt, Indiana auch nicht ganz, Miami ohne Butler, OKC hat auch recht viel geschont in dem Spiel. Wie echt siehst du die Suns?
Ich sehe sie ungefähr so echt wie die Blazers, weil also letztendlich, wenn man das möchte, kann man bei denen die Siegel auch so ein bisschen auseinanderpflücken. Also ja. Sie haben auch selten gegen Bestbesetzung und es war halt irgendwie immer knapp. Und also sie haben irgendwie, stand gestern, als ich zuletzt geguckt habe, hatten sie die drittschlechteste Defense von allen Teams in der Bubble, was halt für mich dann irgendwie schon auch bedeutet, okay, sie sind gerade gut, sie sind auch vor allem gerade ziemlich am Limit, meiner Meinung nach. Da wird es jetzt nicht mehr viel Steigerungspotenzial geben. Bei den Suns sehe ich das im Prinzip ähnlich. Also die sind halt das Ganze angegangen mit der Einstellung, wir haben hier nichts zu verlieren, kein Schwanz glaubt an uns, also versuchen wir es doch einfach mal, was wir hier rausholen können. Und bisher funktioniert das halt wunderbar. Also sie haben wirklich einen Lauf, sie verteidigen auch besser, als ich das, also gerade von Booker bisher kannte. Vor allem Bridges ist natürlich ein Monster, aber Bridges profitiert auch davon, dass halt Booker seinen Job auch sehr solide macht und dass es da halt irgendwie dann auf einer Linie ganz gut funktioniert. Ich finde auch Ayton defensiv wirklich, also präsenter, als ich ihn bisher gesehen habe und so. Die haben halt einen Lauf. Das ist trotzdem auch so, dass ich jetzt nicht denke, nächstes Jahr geht dann die Saison los und die haben eine Siegquote von, keine Ahnung, 70% oder so. So gut sind sie noch nicht, aber ich glaube schon, dass das, also gerade in den Umständen, wie sie jetzt gerade sind, da zählt es halt einfach auch mal, wer wann einen krassen Lauf hinlegen kann. Also es fühlt sich so ein bisschen an wie so der klassische Hot Goalie beim Eishockey, der halt zum richtigen Zeitpunkt einfach perfekt drauf ist und dann läuft's halt irgendwie. Und das heißt jetzt nicht, dass die Suns dann, sollten sie es in die Playoffs schaffen, wovon ich nicht unbedingt ausgehe, wie gesagt, dass sie dann in der Runde auf die Lakers treffen und die mal eben wegspielen, sondern die würden dann schon ausscheiden und sie haben dann im Sommer trotzdem noch ziemlich viel zu tun. Aber es ist trotzdem für mich halt ein Team, wo es Spaß macht zuzusehen. Und also haben wir letzte Woche auch schon ein bisschen drüber gesprochen. So, sie haben jetzt das erste Mal seit vielen Jahren halt so einen kleinen Kern zusammen, um den herum man halt vielleicht, wenn man es richtig macht, ein richtig gutes Team machen kann. Sie sind da noch nicht, aber sie können da hinkommen. Und das ist halt ein krasser Fortschritt. Und wie gesagt, jetzt gerade geht es halt auch einfach darum, wer es heißt. Das ist ja, also TJ Warren lässt grüßen. Der wird jetzt auch nicht den Rest seiner Karriere immer 30 Punkte und über 50% von der Dreierlinie raushauen, aber für den Moment ist ganz geil.
Es sei denn, er spielt gegen Jimmy Butler, ne?
Gegen den wird er halt eher bei 5 Punkten im Schnitt über die Karriere bleiben.
Ja, das stimmt. Aber wenn es ums Heißsein geht, also jetzt ganz mieses Wortspiel, bist du der Sonne natürlich auch irgendwie eine Pflicht.
Ja.
Aber entsprechend ist es natürlich, ich meine, egal, ob es jetzt ein Lauf ist, egal, ob sie es jetzt in die Playoffs schaffen oder nicht oder wie weit dieser Lauf noch geht. Ich meine, wie du sagst, also dadurch, dass halt da jetzt tatsächlich ein Gerüst entstanden zu sein scheint, ist natürlich einfach so eine Erfahrung, glaube ich, trotzdem wichtig für so ein Team. Einfach mal so, okay, wir haben das sozusagen in uns dann in einem wichtigen Moment dann auch irgendwie zu klicken. Und dann das einfach, ich glaube, das hat man ja schon oft gesehen, dass es manchmal einfach so dieses eine Erlebnis braucht, um dann nochmal irgendwie so eine Stufe hochzukommen. Also gerade vielleicht auch, also für Booker, der jetzt, ich meine, ich bin eh kein Freund der Empty-Stats-These, aber der halt als Empty-Stats-Guy verschrien war, der jetzt halt einfach auch so ein bisschen Spiele gewinnt mit dem, was er tut. Oder auch Mikal Bridges, der, finde ich, eine extrem gute Figur macht irgendwie. Und das könnte dann natürlich schon sein, egal wie es jetzt ausgeht. Ich meine, wenn es blöd läuft, gewinnen sie und die Grizzlies gewinnen und dann war alles und war es 8-0 umsonst, ne? Also,
ja.
Dann, aber was ich ganz interessant finde, so generell, weil es halt einfach wahnsinnig schwer einzuschätzen ist, wie stark die einzelnen Teams jetzt sind, weil du einfach wirklich nie weißt, welches Team wann mit welcher Einstellung oder mit welcher Idee ins Spiel geht. Also selbst
und
wenn,
welchem Personal.
Ja, mit welchem, genau. Und selbst wenn mit Top-Personal wird dann doch noch was probiert oder ist es dann wirklich eher so ein bisschen sich in Form spielen oder da mal irgendwie einen, weiß ich nicht, einen passiveren Ansatz zu versuchen, damit andere vielleicht mehr tun müssen oder keine Ahnung. Und ich meine, das Interessante ist aber halt, wenn du dir gerade diese potenziellen Playoff-Kandidaten anschaust, jetzt mal Grizzlies ausgeklammert, weil für die läuft es mit 1-6 natürlich blendend. Nee, aber du hast halt die Spurs bei 5-2, du hast die Suns bei 7-0 und du hast die Blazers bei 5-2. Da weißt du halt, bei denen weißt du halt, worum es halt geht, ne? Da ja. Ist es halt, okay, wir müssen halt von Anfang an da sein, um diese kleine Chance auf die, also kleine bis mittelgroße Chance auf die Playoffs zu wahren. Und da hast du dann halt diese Varianz nicht so drin und dann kommst, wie du sagst, dann kommt man halt manchmal, spielt man gegen Teams, die jetzt vielleicht den einen oder anderen schonen oder die schon irgendwie da in dem Spiel was testen wollen und dann ist es was anderes. Aber das ist halt, das ist irgendwie diese, so eine interessante Side-Dynamik von dieser Bubble irgendwo.
Ja, es war jetzt auch teilweise schon zu lesen, dass da dann unter einigen Teams so ein bisschen böses Blut entsteht, weil sie halt denken, okay, das ist jetzt ein direkter Konkurrent von uns und das Top-Team, gegen das sie spielen, schont halt alle Leute.
Ja.
Aber irgendwie ist es halt auch zu erwarten und ist irgendwie verständlich, ne? Also nachdem es so lange halt quasi keinen Spielbetrieb gab und die Belastung jetzt halt einfach hoch ist. Also es sind ja immer jeder zweite Tag ein Spiel oder halt sogar Back-to-Backs, was ich übrigens nicht so ganz verstehe, warum man, wenn man schon so in so einer Bubble ist, also ja. 3 Tage mehr wären ja okay gewesen und dann hast du keinen Back-to-Back ja. drin. So, das wäre, also das verstehe ich nicht ganz, warum man das nicht
eliminiert
hat, aber egal. Es ist jedenfalls drin und dadurch, du hast schon recht, es ist halt einfach wirklich sehr unvorhersehbar alles. Also auch gerade dann bei den West-Teams, ich meine, da hat der Zach Lowe jetzt auch in unserem Podcast mit Doris Burke gerade so ein bisschen drüber gesprochen, dass halt dieser Bereich zwischen 3 und 6, das ist halt teilweise schon so ein bisschen was von Taktieren teilweise hat, mhm. weil halt manche Teams dann vielleicht weniger auf die Clippers treffen wollen oder weniger auf die Lakers und das halt so ein komisches Hin und Her ist. Also deswegen finde ich das momentan auch schwer einzuschätzen. Ich habe mich deswegen auch ich habe aufgehört zu wetten. Es ist momentan einfach nicht so angenehm.
Ja.
Ich meine, ich wünschte, ich hätte von Anfang an jedes Spiel die Suns getippt. Das wäre gut gewesen, aber
hättest du mal auf mich gehört.
Ja.
Nee, aber du hast vollkommen recht. Und also gerade das, was du ansprichst mit diesen 3 bis 6 im Westen, also das könnte halt, hat ja riesen Implikationen eigentlich auch jetzt, weil wenn du die Spurs spielen ja gegen Utah. Also die Spurs, da sind die Chancen natürlich am geringsten, weil die müssten gewinnen und sowohl Phoenix als auch Memphis müssten verlieren. Aber Utah, könnte ich mir vorstellen, hat nicht wirklich Bock, unbedingt in der ersten Runde gegen Houston zu spielen.
Nee.
Weil das lief die letzten Jahre jetzt nicht so blendend.
Es wirkt ja auch schon seit Tagen so, dass sie wieder alles versuchen, dem zu entgehen,
ja.
weil es halt die Schiss davor haben. Wenn sie dann deswegen gegen die Clippers spielen müssen, muss man cool. sagen, gut, es ja. hat euch jetzt nicht so viel gebracht. Ja.
Aber wenigstens mal ein neuer Eindruck.
Ja.
Weißt du, ist es ja auch irgendwie manchmal brauchst du einfach nur irgendwas Neues, um es mal gesehen zu haben. Und das ist dann einfach besser als alles, was du vorher hattest. Aber dann bist du halt, okay, nehmen wir halt, momentan würden sie nicht auf Houston treffen. Soweit ich, warte, oder Moment, ich will jetzt keinen Scheiß erzählen. Das verifizieren wir nochmal.
Nee, ist richtig. Aber momentan wäre Denver, Utah und Houston würde auf OKC treffen, was die Rockets, glaube ich, freuen würde.
Genau. Und dann jetzt überleg mal, aber Utah schenkt jetzt ab. Aber Houston verliert das letzte und OKC gewinnt, hat den Tiebreaker gegen Houston. Und dann bist du nämlich ganz schnell wieder. Nee, warte mal, jetzt sehe ich gerade Mist.
Bloß auf, ey. Das ist morgen früh sowieso wieder alles
ja,
irrelevant.
Recht, und, da hast du recht.
Da explodiert nur der Kopf.
Ja.
Halten wir einfach für den Moment fest. Es ist alles ein bisschen verschwurbelt.
Das ist vollkommen richtig. Und trotzdem glaube ich, eigentlich ist es dann doch nicht so verschwurbelt, weil ich irgendwie davon ausgehe, dass die Blazers einfach den 8. Platz sichern werden. Und weil ich bei den Grizzlies irgendwie echt ein bisschen den Glauben dran verloren habe.
Ja, finde ich auch legitim. Also wenn sie ein Spiel jetzt noch gewinnen, dieses eine, die Chance, die sie jetzt noch haben, dann ist das eher ein Zufallsprodukt, als dass es weil, ich meine, das klingt so blöd, jedes Spiel ist ja in gewisser Weise ein Zufallsprodukt, ja. Sonst würde man ja gar nicht, sonst müsste man sie nicht austragen, dass die Bucks normalerweise das bessere Team ist, ist eh klar, aber es muss schon relativ viel richtig laufen, weil sie haben ja schon noch Qualitäten, aber gerade auf dem Flügel reicht's halt einfach nicht so ganz.
Also, es fehlt, ja.
Du hast halt so ein paar Ansätze, aber es ist halt auch, ich meine, wenige Teams können das kompensieren, wenn so wichtige Stützen wegbrechen und das auch innerhalb von kurzer Zeit. Ich meine, sie haben keinen Backup-Point Guard mehr. Ihr wichtigster Big, abgesehen von Valanciunas, ist weg, aber also vor allem auch ihr wichtigster Floor-Spacer. Dadurch ist dann jemand jetzt wie Grayson Allen total wichtig, den man sich aber defensiv halt schon rauspicken kann. Und ja, ich meine, so in der jetzigen Form wäre das ja auch kein Team, was hier irgendwie um den 8. Platz mitspielen will.
Eben.
Wenn man ehrlich ist. Also von daher, es ist halt bitter, dass das alles so auf einen Zeitpunkt dann fällt.
Ja, es hat sich halt einfach saublöd entwickelt für Memphis. Ja. Einfach, es ist halt, also klar, einerseits natürlich die Verletzung, aber es hat ja auch vorher schon nicht wahnsinnig gut funktioniert. Und dann, ja, also es ist halt irgendwie, dass eine Saison, die eigentlich so positiv verlaufen ist, jetzt halt so eine Wendung nimmt und du halt irgendwie diesen, ja, weiß ich nicht, aus dieser Strömung überhaupt nicht mehr rauskommst und nicht mal nach rechts oder links schwimmen kannst, keine Ahnung. Aber trotzdem, ja, irgendwie, trotzdem würde ich würde es ihnen dann gönnen, wenigstens noch dieses Play-In zu haben, keine Ahnung, auch wenn es natürlich jetzt nicht der befriedigendste Ausgang ist irgendwie am Ende, aber zumindest irgendwie noch so einen kleinen Funken zu haben. Aber ich kann es mir irgendwie momentan, also andererseits, Phoenix hätte sich es auf jeden Fall verdient. Also, mit dem, was sie fabriziert haben.
Denke ich mir auch. Und also letztendlich ist es auch okay, die Grizzlies hätten dann ja jetzt ja insgesamt auch 4 Anläufe in Folge gehabt, um ein Spiel zu gewinnen. Ja. Das hätte ihnen den Platz da drin verschafft.
Ja.
Und also letztendlich ist es dann so. Das heißt ja deswegen trotzdem nicht, dass die Saison nicht insgesamt ein Erfolg war.
Nein, weil auf keinen Fall.
Sie haben ja die richtigen Ansätze gezeigt. Man muss jetzt hoffen, dass halt Jackson sich von seiner Verletzung gut erholt und dass Winslow vor allem irgendwie dann irgendwann auch mal gesund ist und dem Team zur Verfügung steht und man dann darum vielleicht auch irgendwie was basteln kann. Aber allein schon durch die Ankunft von Morant und ja auch Brandon Clark ist die Saison ja für sich genommen schon ein Erfolg.
Absolut, absolut.
Und das geht jetzt auch nicht dadurch kaputt, wenn sie in einem Bubble-Szenario ohne wichtige Stützen, halt wenn ihnen da die Luft ausgeht.
Na, auf gar keinen Fall. Also von daher, wie gesagt, es wäre jetzt kein Misserfolg. Die Saison ist ja einfach nur, sie hat halt nur, ja, unwürdig ist übertrieben, aber ein etwas, ja, nicht ganz so schönes Ende genommen, wie man es ihnen halt sonst gegönnt hätte. Aber ja, wie gesagt, Phoenix, ich fände die Story halt schon ganz geil für Phoenix auch jetzt. Und man müsste halt Devin Booker nicht direkt rausholen aus Phoenix, was auch ein Vorteil wäre, ne?
Ja, auch für ein fließender Übergang.
Du weißt, das ist eigentlich mittlerweile, ich sag das schon gar nicht, ich muss es eigentlich gar nicht mehr ansagen, weil es ist eigentlich Standard, ne?
Ja.
Also, ja. Ja, Draymond Green, als Experte, glaube ich sogar, hat er gedacht. Er war beeindruckt. Ja,
ist jetzt bei Inside the NBA.
Genau. War beeindruckt von Devin Booker, ist scheinbar weniger beeindruckt von dem, was die Suns die letzten Jahre so auf die Beine gestellt haben. Und ja, hat gesagt, holt den Jungen da raus, woraufhin die NBA ihm Tampering unterstellt hat. Magic Johnson hat vielleicht angerufen bei der Snitch-Hotline, keine Ahnung. Aus Erfahrung.
Sie haben ja sogar noch währenddessen diesen Scherz gemacht, der, glaube ich, vorher auch schon abgesprochen war. Also so wirkte das auf mich alles. Also, hast du das Video gesehen?
Nee, ich habe es nicht gesehen, nee.
Okay, weil dann da ist es halt so, Ernie Johnson hat ihn direkt danach gefragt, are you tampering? Und Draymond sagt so, maybe. Und das war halt, also man hatte schon das Gefühl, dass sie halt vorher mal kurz Draymond gesagt hat, hey, ich mache heute hier eine Ansage, die wird Schlagzeilen machen, das wird's sein, so ungefähr. Also es wirkte für mich jetzt nicht spontan.
War nicht spontan, oder was? Oh Mann.
Nee.
Und ich dachte, im Fernsehen ist alles spontan.
Ja, nee, also selbstverständlich. Okay. Aber
Illusion zerstört, danke Ole.
Ja. Ja. Letztendlich war das ja auch so ein bisschen der Anlass dann quasi für die Geldstrafe, dass dieses Wort auch gefallen ist, aber also das, was ja eigentlich daran ein bisschen problematisch ist, ist, dass halt ein aktiver Spieler anprangert, dass eine NBA-Franchise beschissen geführt wird, was ja kein Geheimnis ist. Also wir wissen das über die Suns
seit
vielen Jahren und also Draymond hat da ja nicht unbedingt was gesagt, was nicht sehr viele Leute denken. Es ist nun relativ, also es ist halt kein guter Look, wenn ein aktiver Spieler von einem anderen Team das tut. Und also der eigentliche Grund wäre dann ja, also müsste ja eigentlich sein, dass man ihm dafür eine Geldstrafe unterlegt, weil er hat ja, also Tampering würde ja heißen, er versucht Booker zu seinem Team zu bekommen, aber darum geht es dabei, glaube ich, nicht.
Nee, also gut, wobei jetzt, ich habe jetzt gefragt, ob jetzt Steph oder Clay oder beide halt dann Richtung Phoenix müssen. Nee, aber ich meine, du hast natürlich recht, dass man das nicht gern hört. Andererseits ist es halt auch wieder sowas, du hast halt, wenn du sagst, alle wissen's und ich finde immer so diese Abneigung dagegen, offensichtliche Dinge auch aussprechen zu dürfen, gerade in so einem Kontext, und ich weiß schon, man will sich jetzt nicht irgendwie gegenseitig ans Bein pissen und das ist vielleicht auch nicht, also ich bin jetzt auch kein Fan von dem Statement, aber ja, wenn ich Scheiße baue, kann ich auch dazu stehen. Und dann, wenn jemand anders das sagt, muss ich es nicht lieben, aber es ist halt irgendwie so ein, es ist halt allgemein so, finde ich, so in der, wir versuchen immer so das Offensichtliche irgendwie zu verbergen und dann irgendwie da so zig Sachen irgendwie drumherum zu basteln, die es halt irgendwie, die in eine andere Richtung deuten. Also wenn was nicht läuft, dann läuft es nicht, fertig. Sorry, mein Fehler. Und wenn jemand anders es anprangert, dann sage ich, ja, du hast recht, Punkt. Jetzt mache ich es besser. Aber wie gesagt, also ja, das wäre jetzt nur mein Idealbild. Aber du hast natürlich recht, dass die Liga im derzeitigen Setup da natürlich wenig Interesse dran hat, dass ein Spieler von einem anderen Team sagt, Freunde, in Phoenix läuft's nicht so.
Ja, vor allem das Problem ist halt, die NBA gehört halt letztendlich den 30 Ownern. Ja. Da ist halt ein Robert Sarver dann auch dabei. Und dass der da nicht so scharf drauf ist, ist legitim. Auch wenn du grundsätzlich natürlich recht hast. Wie gesagt, es ist ja nicht mal ein offenes Geheimnis, sondern es ist eigentlich eine offen bekannte Tatsache. Der Zeitpunkt ist jetzt halt ein bisschen weird, weil jetzt gerade läuft's ja mal.
Ja.
Man hätte es die letzten Jahre immer wieder sagen können. Also vielleicht hat Draymond auch einfach nur darauf gewartet, dass er mal bei Inside the NBA ist, um das da genau zu machen. Aber
wahrscheinlich haben deshalb die Warriors die Saison auch getankt, weil Draymond wusste schon, wie die Saison laufen wird, dass er dann spät. Egal, nee.
Wahrscheinlich. Ja. Aber das Ding ist ja bei ihm immer, wenn man ihn in einem Podcast hört oder er irgendwo so einen Auftritt hat, er weiß halt schon, wie man redet. Er weiß, glaube ich, auch, wie man Schlagzeilen macht. Und letztendlich, er positioniert sich ja schon seit Jahren so ein bisschen vielleicht als derjenige, der dann irgendwann wirklich dauerhaft in dieser Sendung zum Beispiel mitmacht. Weil Sven Barkley es vielleicht nicht mehr ewig macht oder Kenny Smith es nicht mehr ewig machen will oder so. Draymond ist ja jemand, der das kann. Also der hat ja vor allem ein, zwei Szenen habe ich halt auch schon gesehen, wo er halt dann wirklich Spielszenen erklärt aus seiner Sicht. Und das ist total interessant. Also das liefert auch mega den Mehrwert. Aber ich glaube, er hat das halt auch verstanden, dass, um richtig wahrgenommen zu werden, ist es halt auch erstmal gut, wenn man ja so Schlagzeilen halt auch mitmacht. Ich habe schon immer das Gefühl, dass das damit reinspielt. Und also dieses Statement war schon auch mit Kalkül. Also da bin ich mir schon relativ sicher.
Bestimmt. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie du sagst, also dass ihm das jetzt irgendwie spontan gekommen ist. Bisschen schade eigentlich, dass halt die Schlagzeilen, aber wenn du wieder sagst, also ich meine, ich fände es halt gut, klar, da bist du natürlich dann auch ein bisschen so, du willst natürlich irgendwie alle, also mehrere Zielgruppen bedienen, also sozusagen sowohl den Casual-Fan als auch den, der gerne ein bisschen tiefer reingeht, also es ist jetzt nicht so, dass du jetzt irgendwie halt total irgendwie in die Spielanalyse einsteigen musst, aber ich finde es schon interessant, gerade wenn halt jemand wie Draymond, von dem man ja immer sagt, dass er sehr, sehr viel von dem versteht, was auf dem Feld so vor sich geht, wenn der mal wirklich selber dir dann aus seiner Sicht, wie du sagst, eine Szene erklärt. Und dann ist natürlich, also in der idealen Welt bräuchte es die Schlagzeile dazu nicht, aber ich verstehe natürlich, woher es kommt.
Ich meine, Barkley hat es ja vorgemacht, ne? Er gilt als der GOAT in der Hinsicht und also er ist ja auch einfach mega gut da drin, aber da gehört es halt dann auch einfach teilweise dazu, Sachen zu sagen, die wahrscheinlich, die er selber nicht mal glaubt. Also beispielsweise, ja, Blazers werden jetzt in die Finals kommen. So, nee, werden sie nicht, aber ich behaupte das einfach mal.
Aber das nervt mich da manchmal ein bisschen. Also bei Barkley nervt mich grundsätzlich wenig, aber so diese Aussagen, von denen jeder weiß, also auch derjenige, der sie tätigt, dass es absoluter Schwachsinn ist, die einfach nur getätigt wird, dass man diskutiert. Da denke ich mir echt immer, Alter, also ich meine, ja, ich springe jetzt gerade auch drauf auf, aber das ist so billig. Also das ist so, keine Ahnung.
Das sind aber einfach die Sport-Talk-Formate, wie sie...
Ich weiß, aber das ist so...
Sind leider erprobt und erfolgreich. Ich finde das auch nicht so geil, aber es ist...
Weißt du, ich sage jetzt hier, Mario Hezonja ist der Grund, weshalb die Blazers jetzt wahrscheinlich in die Playoffs kommen. Oder ist der beste Spiel der Blazers. Und... Ja. Wir Schlagzeile und dann versuchen wir das irgendwie zu drehen und bla bla bla. Das ist, keine Ahnung, jeder weiß, dass es Schwachsinn ist. Am Ende kommen jetzt die Blazers in die Finals und Barkley hatte recht. Aber
Mario Hezonja legt LeBron an die Kette in Runde 1.
Genau. Nein, aber es ist irgendwie, das nervt mich manchmal irgendwie, weil das ist so.
Also mittlerweile schmutze ich eigentlich da nur noch drüber, weil ich weiß, man kann es nicht aufhalten. Aber ja. Also gewisse Schritte habe ich auch schon eingeleitet. So beispielsweise Skip Bayless habe ich seit Jahren bei Twitter geblockt, weil es einfach nur aggressiv macht.
Ja.
Aber da muss man sich halt einfach selber suchen, welche Diskussionen man mitmachen will und welche nicht.
Das Problem ist halt natürlich auch, dass diese Strategie mittlerweile natürlich auch in andere gesellschaftlich etwas wichtigere Teile übergeschwappt ist.
Ich glaube auch nicht, dass sie vom Sport dahin ist, sondern eher das.
Es war wahrscheinlich,
vielleicht hat sich der Sport inspirieren lassen. Ja,
oder es ist einfach, es schlummert überall und man lässt es halt einfach raus.
Alles Entertainment.
Is it? Ole,
und gleich verraten wir euch, warum George Niang der X-Faktor in der Western Conference wird.
Genau.
Ja. Okay, gut. Machen wir weiter im Text.
Muss man sich Sorgen um die Lakers machen, Ole?
Ein bisschen. Vielleicht nicht ganz so sehr, dass man denkt, die Blazers oder wer auch immer feudelt sie in Runde 1 raus, aber vielleicht eher im Sinne von Finals oder also grundsätzlich so ihren Ambitionen gerecht zu werden, wird ein bisschen schwierig, wenn sie sich weiter so präsentieren, wie sie das momentan tun. Also weil die Offense halt einfach ein Trauerspiel gerade ist. Das muss man schon auch klipp und klar so sagen. Also sie haben immer noch das schlechteste Offensivrating von allen Teams mit 103. Das ist jetzt durch das Denver-Spiel immerhin schon mal, ist es über 100 geklettert. Das ist schon mal ganz gut.
Wäre auch über die ganze Saison, ne? Also theoretisch.
Wie bitte?
Also es wäre auch bei anderen, wenn du alle anderen Teams noch die, selbst die nicht mit drin sind.
Genau. Das, also und vor allem, ich meine, vor dem Denver-Spiel lag es, glaube ich, irgendwie bei 97 oder so, was halt dann, nicht so gut ist.
Nee.
Ich glaube nicht, dass das jetzt die Version ist, die wir weiterhin zu sehen kriegen. Also gerade bei LeBron-Teams kennt man das jetzt auch schon eigentlich deutlich länger, dass es halt kurz vor den Playoffs meistens nicht so wahnsinnig gut aussieht und dass dann halt ein Schalter umgelegt wird, was halt ein bisschen oder auch ein bisschen mehr problematisch ist, ist halt einerseits der Faktor Guard-Defense. Da fehlt es halt dann ohne Bradley doch relativ doll. Also gerade diese Point-of-Attack-Verteidigung, da der Faktor ist halt gerade, glaube ich, für ihre Transition-Offense relativ wichtig. Und das ist halt etwas, also da sie sowieso über die ganze Saison jetzt nicht das allerbeste Set-Play-Team waren oder Halbfeld-Team, besser gesagt, ist halt dieser Schnellangriff extrem wichtig. Und da gibt es halt ein bisschen weniger Möglichkeiten.
Das fand ich jetzt gegen Indiana ganz interessant, weil sie da so zu so einem situativen, extrem aggressiven Doppeln übergegangen sind. Also immer mal wieder haben sie es irgendwie ausgepackt, um dann halt, also um den auf den Point Guard quasi, also gerade auch so ein bisschen nach dem Pick and Roll, aber um dann halt eben dann mal in Transition zu kommen. Und es gab irgendwie eine Phase, in der sie einen Run hatten und da hat es dann gerade irgendwie funktioniert. Also es kam jetzt nur gerade, weil du es also so sagtest. Also das ist natürlich, auf Dauer hochzuhalten, ist natürlich auch nicht wahnsinnig einfach, gerade dann in der Playoff-Situation.
Ja, und also halt auch dadurch, dass halt jetzt abgesehen von Caruso, der ja ganz gut da drin ist, fehlt jetzt halt irgendwie noch jemand, der das machen kann. Mhm. Und das wäre halt schon so ein bisschen die Aufgabe von Bradley sozusagen gewesen. Und dann kommt halt dazu, es fehlt halt bisher einfach ziemlich krass an Shooting. Also vor allem Danny Green hat, glaube ich, in der Bubble bisher noch keinen Wurf getroffen, den er genommen hat. Das ist relativ schwierig, auch weil das eigentlich so einer der besseren Spieler dieses Teams sein sollte. Ja. Kuzma ist immerhin in ganz guter Form, aber ansonsten, es fehlt halt wirklich, also auch vor allem so ein bisschen an einer Idee ansonsten.
Ja.
Bei Anthony Davis ist sehr gut gestartet in die Bubble, hat dann jetzt wirklich einige ziemlich schlechte Spiele gemacht und irgendwie, ich meine, letztendlich wussten wir ja vorher, es muss bei den Lakers so laufen in den Playoffs, wenn sie da die besten Teams schlagen wollen, dass er und LeBron überragend sind und dass im Idealfall noch mindestens einer, der noch hinzukommt, zumindest irgendwie so an den 20 Punkten kratzt. Das muss nicht jedes Spiel der gleiche sein. Das kann auch mal beispielsweise KCP sein. Das konnte auch mal Bradley sein. Das kann von mir aus auch mal Waiters jetzt. Oder halt, also Kuzma ist der logische Kandidat, der aber auch über die Saison halt einfach immer so ein bisschen up and down bleibt. Und Ich weiß nicht, ob sich das jetzt auf einmal geändert hat. Es wäre sehr gut, wenn es das getan hat. Und ich meine, ist auch egal, ob er von Jesus Christus verteidigt wird. Er kann immer scoren, sozusagen. Aber ja, also letztendlich ist das halt die Prämisse. Und ich glaube, dass, wie gesagt, man wird, sobald es losgeht mit den Playoffs, schon auch eine andere Version von ihnen sehen. Sie haben ja jetzt letztendlich nach diesem Clippers-Spiel, wo es nochmal so ein bisschen um ein Statement ging, haben sie um nichts mehr gespielt. Aber das, also es ist trotzdem eine Form jetzt von Struggles quasi, die man gesehen hat, wo man schon denken kann, da muss sich schon noch ein korrigieren.
Zumal sich dieses Muster ja eigentlich auch schon so ein bisschen zumindest abgezeichnet hat, als die Saison noch nicht unterbrochen war. Also ich habe irgendwo eine Statistik gehört, dass sie, glaube ich, nach dem All-Star-Break, nach dem All-Star-Break war die Offense nur an 20 insgesamt in der NBA. Und über das gesamte Jahr war die Half-Court-Offense an 18.
Ja,
also das sind ja zwei so Indikatoren.
Sounds about right, würde ich sagen.
Ja, absolut. Und ja, ich meine, die Danny Green-Geschichte, du hast gesagt, sie haben Probleme bei der Guard-Verteidigung, könnte vielleicht Green teilweise zumindest übernehmen, aber wenn er natürlich vorne wirklich keinen Wurf trifft, dann funktioniert es nicht. Und ich finde schon, dass wenn du dir die Offense halt anschaust, dass es wirkt halt, also Spacing, klar, du hast halt irgendwie kaum noch, also wenn Green rausfällt, hast du wirklich, KCP, gern shaky, klar, Caruso kann man auf einen Wurf treffen, aber dann hast du irgendwie noch gleichzeitig noch Davis auf dem Feld, McGee auf dem Feld. Also es wirkt, also innerhalb der Dreierlinie wirkt alles irgendwie so ein bisschen überfüllt und irgendwie so ein bisschen schwierig. Ich meine, wir haben ja letzte Woche auch mit den, mit Bezug auf die Grizzlies drüber gesprochen. Einfach so dieses Ding, du besetzt dann zwar schon die Positionen, aber dadurch, dass der Gegner halt deine Schützen nicht so ernst nehmen muss, wie jetzt vielleicht jemand anderen, ist es halt trotzdem schon mal von Hause ein bisschen enger. Und so diese Geschichte, dass jetzt halt irgendwie die Teams immer mehr anfangen, oder halt, die Raptors haben es ziemlich gut gemacht, die Pacers haben es teilweise auch gemacht, Davis zu doppeln, sobald er den Ball im Post bekommt, ist natürlich auch nicht angenehm. Also scheint ihm ja auch zuzusetzen teilweise, gleichzeitig eben da auch keine großen Shooter außenrum sind. Gleichzeitig fehlt mit Bradley dann auch noch ein guter Cutter.
Ja.
Ist ja irgendwie auch ein Punkt. Und irgendwie, ich würde mir jetzt um ein LeBron-Team, würde ich mir jetzt grundsätzlich in den Playoffs auch nicht, bevor ich irgendwas gesehen habe, die großen Sorgen machen. Ich bin halt gespannt, wie sie es machen, weil, also wie sich es halt ändert, weil das Spielermaterial oder weil die einzelnen Spieler vielleicht momentan nicht die Form haben, wie jetzt Danny Green. Das kann sich natürlich auch noch ändern, aber es sind schon grundlegende Probleme sozusagen, oder?
Ja, also gewisse Faktoren sind da und ich meine, das war die ganze Saison so und wie gesagt, es war ja immer klar, die Lakers sind jetzt kein perfektes Team, aber sie haben das beste Duo der Liga und wenn das beste Duo der Liga spielt wie das beste Duo der Liga, können sie auch jedes andere Team schlagen und das glaube ich immer noch, dass das der Fall ist, aber es wirkt zumindest jetzt aktuell so, dass ohne Bradley vielleicht ihr Fehlerspielraum noch ein bisschen kleiner geworden ist als vorher. Und das muss sich im Endeffekt, es muss am Ende vielleicht gar nichts bedeuten, aber vielleicht gibt das dann in einer engen Serie trotzdem den Unterschied, auch wenn die Leute jetzt nicht unbedingt immer denken, dass Bradley der wichtigste Faktor ist. Ich glaube, es geht ja letztendlich auch einfach mehr darum, wer übernimmt die Minuten dann sonst, wenn er nicht dabei ist.
Ja, und da bist du hast ja Waiters und angesprochen auch J.R. Smith. Ich meine, die haben beide jetzt halt so ein, zwei Jahre echt relativ wenig gespielt. Ja. Und klar ist dann da mal ein gutes Spiel drin, aber es ist halt auch so, da ist auch normal, dass halt der Rhythmus noch nicht so da ist. Das heißt nicht, dass es nicht funktioniert, aber es erschwert halt alles irgendwie so ein bisschen. Ja. Was natürlich immer sein kann, verteidigen können sie halt weiterhin, ne?
Können sie, ja.
Grundsätzlich.
Ja.
Also auch wenn natürlich, wie du sagst, diese Point-of-Attack-Defense, die ein bisschen fehlt, aber da, wenn sie über die Defense, die Offense so ein bisschen sich erleichtern, dann hast du natürlich auch wieder einen Vorteil. Aber ich bin schon gespannt, wie sich das alles noch gibt in Richtung Playoffs.
Das wäre halt vor allem wahrscheinlich wichtig. Also Frank Vogel hat das ja auch gesagt, dass er glaubt, dass das ein bisschen mit ausschlaggebend sein wird, ob Anthony Davis mit Selbstvertrauen Dreier nimmt und trifft in den Playoffs. Und da habe ich halt schon meine Zweifel. Aber letztendlich ist es halt schon ein bisschen so, LeBron und Davis, die eigentlich, also um die herum sollte alles stattfinden, sind trotzdem zwei der Leute, die selber halt Dreier nehmen müssen. Also jetzt gegen die Nuggets hat LeBron 11 Dreier genommen, was jetzt auch nicht unbedingt sein klassisches Spiel ist, aber was halt irgendwie, es muss halt ein bisschen kommen und sie hatten halt Spiele drin, in denen sie, ich glaube, sie hatten eins, wo sie irgendwie nur 19 Dreier genommen haben und so. Das ist halt aktuell dann einfach ein bisschen zu wenig und es muss halt irgendwo herkommen. Bei Davis bin ich halt wirklich sau gespannt, weil da die seine Playoff-Erfahrungen sind halt limitiert bisher. Und also wie sich das dann so ausdrückt in einer Situation, wo es halt wirklich darum geht, sie haben was zu verlieren und es steht wirklich viel auf dem Spiel. Bin ich sehr gespannt, wie er das annimmt.
Vielleicht wäre es dann aber ganz gut, wenn sie wirklich in Portland spielen würden, weil dann kämen positive Erinnerungen hoch bei dir.
Das stimmt.
So zum Start.
Und am Ende wüssten wir, es lag doch immer alles nur an Jrue Holiday, der nicht dabei ist.
Ja. Ganz genau. Nee, aber ja, ich glaube, bei Davis ist halt, also es gab ja schon Phasen in Spielen, in denen er wirklich dann halt auch mit Selbstvertrauen in den Dreier reingegangen ist und auch irgendwie ohne zu zögern, sondern direkt hochgegangen ist. Und das ist natürlich halt auch so eine Rhythmusfrage. Sieht gut
aus mittlerweile. Also er kann ja durchaus werfen.
Ja, nee, finde ich auch. Und da ist halt die Frage, inwieweit er seinen kompletten Offensivrhythmus da braucht, um auch mit Selbstbewusstsein reinzugehen. Also helfen wird es definitiv, aber wie es halt, ja, da bin ich auch gespannt. Weil, wo ich auch gespannt bin, deine Antwort auf die Frage, ob Kyle Kuzma tatsächlich überall sonst starten würde?
Also spontan würde ich sagen, nein. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Aber also ich habe jetzt mal, ich bin jetzt nicht alle Teams im Kopf durchgegangen, ja. Aber also fangen wir mal kurz irgendwie, wir können ja mal mit der Top 5 in beiden Conferences mal drauf gucken.
Milwaukee.
Da laufen Christopher Mitteltonne und Giannis rum. Kuzma, nö. Raptors, Siakam, Anunoby, meiner Meinung nach nicht.
Eher nicht.
Bei Boston, jede Kombination aus Tatum, Brown und Hayward.
Nee. Eher nicht, ne?
Okay, das klingt jetzt schon wieder total gemein. Es tut mir leid, aber.
Ja, es ist irgendwie ist echt gemein, ne? Also, ich hab's aber auch gar nicht so gemeint, sondern mich hat's tatsächlich interessiert. Also, ich hab's halt echt
mal
so
geguckt. Deswegen will ich das gerade durchgehen.
Also, ja, genau.
Eben. Es ist nicht böse gemeint. Aber.
Nee, es ist wirklich nicht böse gemeint.
Wer solche Aussagen tätigt, man muss dann halt mal kurz drüber nachdenken.
Ja, genau. Miami?
Miami, das sind dann nominell Robinson und Adebayo. Also außer, ich meine, neuerdings spielt Adebayo ja relativ viel Center. Dann ist es halt Crowder. Ja, da würde ich mal sagen, da kann man Kuzma reinbekommen. Ja. Wenn er so verteidigt wie momentan.
Ja, eben. Muss man auch sagen. Also ich meine, also irgendwo dieses Selbstbewusstsein, das er da irgendwie zur Schau stellt. Also ich finde, er untermauert schon irgendwie auch mit seiner Entwicklung so ein bisschen zumindest. Ja. Also es ist jetzt aus einer Position der Stärke heraus
passiert. Ja, absolut. Ich meine, wer Jesus Christus die Dreier ins Gesicht wirft, der kann nun mal auch seinen Shit talken.
Der kann auch in Miami starten.
Ja. Finde ich. Ja. Pacers.
Indiana?
Also in Normalform sind das dann Warren und Sabonis? Nö, glaube ich. Also außer die Pacers wollen irgendwann ein bisschen moderner werden, dann packt man Sabonis oder Turner auf die Bank und einer von beiden ist auf der 5 und dann vielleicht als Power Forward.
Jetzt aber noch einen 6. Philly. So neben im Beat.
Und dann geht Harris auf die Bank, oder was?
Harris spielt doch jetzt schon auch wieder auf der 3.
Ja, das sollte er ja nicht.
Ja, das ist korrekt. Aber Kuzma statt Harris? Würdest du das? Also ich meine.
Also zu ähnlich.
Ja, auch
und ein bisschen tricky, ich weiß nicht, was Kuzma besser macht als Harris. So, also jetzt aus dem Stegreif.
Einmal noch Jesus Christus den Dreier ins Gesicht.
Vielleicht kann Harris das ja auch.
Das wissen wir nicht.
Okay, aber dann machen wir noch Western. Also Lakers wissen wir, dass er nicht startet im Normalfall. Vielleicht.
Clippers?
Jetzt häufiger Clippers. Das sind aktuell dann Kawhi und Morris.
Ja.
Ja, also in guter Form Morris nein, in schlechter Form, wobei für die Defense, ich bin mir nicht so sicher. Das ist so ein Zwischenbereich. Wenn Morris bisher besser wäre, also in seiner Normalform bisher wäre bei den Clippers, dann würde ich sagen, tendenziell eher nicht.
Ja. Dann Denver.
Ja, das wäre jetzt eigentlich der Punkt für deine Überleitung. Dann stimmt, sparen wir uns nicht, weil die Rockets sind sowieso egal und OKC, bei OKC können wir schon mal reinschreiben, ja. Wobei, ist auch schwierig. Ich meine, sie haben so wenig Wings, aber
ja.
Kuzma neben Gallinari und zwei Point Guards ist vielleicht dann auch ein bisschen, also es hilft ihm jetzt nicht unbedingt, glaube ich. Egal, wie das hier wird. Weil die Nuggets nominell eigentlich Barton und Millsap, aktuell eher Porter und Millsap. Ich würde Porter Stand jetzt einfach reinwerfen und der hat eine
Würde ich auch.
So viel höhere Upside als Kuzma, zumal er gerade geschlüpft ist und Kuzma, glaube ich, 25 ist. Dass ich da denke, nö, keine Chance.
Und nochmal, also Kyle Kuzma ist, hat oder zeigt immer mehr, was für Qualitäten er mitbringen kann und ist ein extrem guter Basketballer. Also es war jetzt wirklich einfach nur mal, es ist ja auch keine Schande. Jetzt Michael Porter zum Beispiel, kommen wir ja später noch drauf, hat auch schon einiges gezeigt, was einfach dann doch Interesse weckt, dass man ihn irgendwie mehr spielen lässt und auch mehr spielen sieht. Von daher kommen wir damit zu den Clippers, würde ich sagen.
Ach so, ich dachte, ich mache dir jetzt hier die Überleitung zu den Nuggets und Porter. Will dir da einmal also, helfen? Und so. Ja, so wird das mit Füßen getreten.
Ich lass mich nicht an die Hand nehmen, mein Freund. Ich lass mich nicht
gut.
An die
Hand. Von mir aus.
Nein, Quatsch. Nee, nachdem wir jetzt Kyle Kuzma ans Bein gepinkelt haben, einmal ordentlich, gucken wir uns noch an, ob wir uns Sorgen machen müssen um die Clippers. Die stehen bei 3-3. Die Lakers übrigens der Vollständigkeit halber bei 3-4 bis jetzt. Bei den Clippers ist halt echt. Wir sind halt nach 6 Spielen immer noch nicht schlauer. Ich meine, konnten wir auch nicht sein, weil halt jeder, also Beverly musste immer, war mal raus oder ist jetzt gerade auch wieder verletzt. Lou Williams ist mal abgereist. Montrezl Harrell ist jetzt wieder zurück beim Team, war lange nicht dabei. Sie haben halt immer noch nicht alle dabei. Kriegen sie es irgendwie hin, wenn alle dabei sind? Weil das ist ja die entscheidende Frage. Vielleicht müssen wir einfach abwarten.
Ja, ich glaube, bei den Clippers ist das Einzige, was man machen kann. Es ist halt durch diese ganzen Begleitumstände irgendwie so ein bisschen fahriger. Was man halt sehen kann, die Offense funktioniert gut. Die Defense ist bisher noch nicht so doll, aber es ist halt auch, wie gesagt, hat dann damit zu tun, wer spielt und wer nicht.
Und sobald Joachim spielt, läuft es da sowieso.
Eben. Sobald man mehr Joachim hat, ist das ja quasi nicht mehr zu toppen. Und also von daher, letztendlich auch die Bubble gehen sie mit der Einstellung an. Wichtig ist erst in den Playoffs oder also weckt mich halt, wenn es losgeht. Sie könnten ja so, also man vergisst das immer so ein bisschen, aber es ist noch gar nicht sicher, dass sie halt Platz 2 haben sollten. Die Nuggets könnten sie im Prinzip noch abfangen.
Ja.
Und das strahlen sie irgendwie aus. So von daher, ich finde, man kann die Clippers bisher irgendwie noch überhaupt nicht bewerten. Man hat jetzt von ihnen noch nicht so die Dominanz gesehen, wie man sie halt unmittelbar vor der Unterbrechung gesehen hat, wo sie 7 von 8 gewonnen haben und teilweise auch mit Teams den Boden gewischt haben, aber dass die Qualität immer noch da ist, da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Und sie haben halt, also wo ich das gerade mit den Lakers gesagt habe, dass die halt einen geringeren Fehlerspielraum haben. Ich glaube, die Clippers haben tendenziell den größten Fehlerspielraum von allen Teams, einfach weil sie so einen tiefen Kader haben. Und deswegen, um die mache ich mir erst Sorgen, wenn es in den Playoffs in der zweiten Runde irgendwann nicht mehr so gut aussieht.
Da bin ich dann halt gespannt. Also, weil, wie du sagst, also die meisten haben halt diese Erfahrung eben noch nicht, die jetzt Kawhi hat. Beziehungsweise haben noch nicht, vor allem diese positive Erfahrung in den Playoffs noch nicht so intensiv. Und da.
Und Paul George hat dann halt schon krasse Game-Winning-Buzzer-Beater in Gatorade-Werbung versenkt.
Ja.
Geiler Dude.
Hat er uns zum Beispiel was voraus. Auch wenn du ja mir, also zu Recht gesagt hast, dass wir uns nicht mit Profi-Basketball vergleichen sollen, aber trotzdem. Ja. Ryan Rossillo hat da letztens, habe ich irgendwo gesehen, rausgesucht, so Paul George in Deciding Games, sah nicht so gut aus.
Darauf wollte ich hinaus, ja, das ist, also es gab diese Werbung, bevor er jemals in irgendeinem Spiel so einen Wurf versenkt hat, weshalb man sich darüber ganz gut lustig machen kann. Er hat ja letzte Saison ein paar Game Winner in der Regular Season tatsächlich getroffen für OKC, hat das so ein bisschen korrigiert, aber da sind sie halt auch wieder sang- und klanglos ausgeschieden gegen Portland halt direkt. Das ist übrigens noch bester Spruch zu dieser ganzen Auseinandersetzung zwischen George und Lillard von Dave Dufour beim Athletic Podcast. Damian Lillard broke up two teams with serious winning buzzer beaters. Paul George broke up two teams by asking for a trade. Du musst ja ein kleines bisschen lachen, weil das nicht so ganz falsch ist.
Das stimmt. Ja, gut. Aber trotzdem,
so viel zu Paul George.
Keine Sorgen um die Clippers.
Nee, ich mache mir keine Sorgen um die Clippers.
Nee.
Sie nerven mich ein bisschen und ich glaube, das werden sie noch länger tun, deswegen.
Gehen wir zu den Bucks, die auch bei 3-4 stehen. Bei denen ist halt so für mich so ein bisschen die Frage, wie sehr sehen sie die ganze Geschichte als Preseason an? Ja. Also, wie sehr geht es einfach darum, so ein bisschen sich so langsam in Form zu spielen, auch dann gerade jetzt, wie vorher gesagt, Eric Bledsoe und Pat Connaughton zu interviewen und zu integrieren, die ja sich mit Covid infiziert hatten. Trotzdem ist es fühlt sich komisch an, dass es so holpert bei den Bucks, finde ich. Aber ich kann es auch noch nicht so richtig, ich kann auch noch nicht den richtigen Trend irgendwie ablesen. Einfach weil, wie gesagt, weil man halt so ein Team, das eigentlich, dessen Status in der eigenen Conference irgendwie so fix ist, auch in der Liga relativ fix ist, das dann auch irgendwie so eine klare Identität hat, da bin ich mir halt irgendwie nicht sicher, wie man, also wie sie diese 8 Spiele irgendwie vom Kopf her und von der Ausrichtung her angegangen sind.
Ja, geht mir auch so, finde ich auch relativ schwierig zu bewerten. Ich wünschte mir, man hätte ein paar mehr, zumindest einzelne Viertel gesehen, die halt so, Milwaukee zeigt jetzt mal kurz allen, ja, was eine Hake ist.
Ja.
Diese Art von Dominanz gesehen, das war in Teilen dann schon mal kurz zu sehen, aber halt nicht so richtig dauerhaft. Ich meine, also gerade Giannis hatte ja so ein paar Spiele, wo man halt auch einfach wieder das Gefühl hatte, gut, der kann halt irgendwie machen, was er will, der kommt schon durch zum Korb und stopft den dann irgendwie rein, aber also was mich halt vor allem ein bisschen gewundert hat, dass selbst in Spielen, die sie eigentlich mit einem gewissen Ernst angegangen sind, also beispielsweise auch das gegen Dallas, dass sie es halt am Ende einfach nicht geschafft haben, den Gegner zu stoppen, weil sie ja schon defensiv ihre, also eines der besten Teams der letzten 10 Jahre waren eigentlich diese Saison, und das sind sie halt in der Bubble nicht, aber das ist, ja, wie du schon gesagt hast, auch einfach wieder sauschwer zu beurteilen, weil man halt einfach nicht weiß, wie viel haben sie jetzt wirklich schon gezeigt, wie viel war überhaupt möglich ohne, also vor allem ohne Bledsoe, der ja auch so der wichtigste Verteidiger ist, wenn es darum geht, Druck auf den gegnerischen Ballhändler auszuüben. Und
ja,
von daher, ich meine, in der ersten Runde mache ich mir jetzt sowieso keine Sorgen um sie. Da geht es jetzt dann gegen Orlando. Wir hatten ja alle gedacht, eher Brooklyn, aber Brooklyn ist ja Bubble on Fire sozusagen.
Ja.
Deswegen ist das heraus, und ich meine, Orlando hat ja keine Mittel, um sie herauszufordern. Vielleicht ist das dann noch so ein bisschen eine erweiterte Preseason, wo sie sich halt richtig einspielen können. Klingt ein bisschen komisch, aber es ist vielleicht dann auch das, was sie brauchen. Ich bin halt wirklich, wie gesagt, mal relativ gespannt, wie das jetzt mit Giannis weitergehen wird. Mit seiner
Sperre.
Möglichen Sperre, ja.
Ja, das wird interessant. Also ich meine, am Betracht der Tatsache, vielleicht kann die Liga ja dann auch, also dass die Bucks halt so klarer Favorit sind. Ich meine, klar, wenn Giannis raus ist, sieht es dann schon irgendwie wieder anders aus, aber dass sie eben dann halt tatsächlich vielleicht irgendwie noch für ein Playoff-Spiel irgendwie ein Päuschen geben, ein verordnetes, aber ja, ich meine, du hast schon recht, also dadurch, dass halt so diese, dass es halt nicht mal längere Phasen gab, in der sie wirklich so diese Dominanz ausüben konnten, entstehen vielleicht kleinere Fragezeichen, aber auch da ist es halt, haben sie einfach die letzten beiden Jahre zu viel gezeigt, also auch wenn es natürlich diese Playoff-Fragezeichen gibt, aber auch zu viel gezeigt, als dass ich da jetzt schon anfange, mich vom Gegenteil zu überzeugen, bevor ich nicht wirklich in dem Szenario, auf das es am Ende ankommt, nämlich in den Playoffs, bevor ich da nicht sehe, dass es da wirklich auch problematisch wird.
Ja, geht mir ganz genauso. Und also, dass sie, für mich sind sie immer noch der Favorit im Osten. Ich gehe trotzdem davon aus, dass sie mindestens eine schwere Serie haben werden, vielleicht auch zwei. Ja. Zumal, ne? Also die Phoenix Suns sind natürlich, das wussten wir alle vorher, vor allem du, der mir immer dazu geraten hat, sind natürlich das beste Net-Rating-Team. Aber direkt dahinter kommen schon die Celtics. Aha.
Ja, die Celtics, die so ein bisschen heimlich still und leise, ne?
Irgendwie, irgendwie wird da nicht so richtig drüber geredet. Aber sie haben nach Portland das zweitbeste Offensiv-Rating, sind im Gegensatz zu Portland auch defensiv gut, also zumindest in der Top 10. Und spielen sich halt in einem guten Rhythmus. Es ist halt, also es stellt sich halt immer wieder heraus, dass es doch nicht so ganz unwichtig ist, mehrere Leute zu haben, die was mit dem Ball anfangen können und werfen können und vielseitig sind. Auch da Matchup-Frage. Aber also ich hoffe einfach sehr auf das Zweitrunden-Duell gegen Toronto, weil das einfach super spannend wäre. Also das ist so ein Münzwurf-Matchup für mich eigentlich.
Aber ja, nein, auf jeden Fall. Also dieses Raptors-Celtics hätte ich auf jeden Fall auch Bock drauf. Wäre eine geile Serie. Auch eine geile Serie ist bestimmt jede mit Beteiligung der Nuggets.
Das denke ich auch.
Siehst du, ich brauche nämlich deine Übergangshilfe gar nicht. Nein, Quatsch. Die Nuggets. Interessant, weil, haben wir letzte Woche auch gesagt, irgendwie, wir sprechen von ausgeruhten Spielern. Bei den Nuggets fehlt erstmal jeder, der normalerweise auf den kleinen oder kleineren Positionen startet. Deshalb aber jetzt Michael Porter Jr. auf einmal regelmäßig am Starten gewesen. Und auf einmal, sobald er aufs Feld ging, auch mit sehr soliden Ansagen. 20,4 Punkte, 8 Rebounds, knapp 55% aus dem Feld, 46,3% von draußen. Jetzt ist die Frage, ob solcher Zahlen, wenn Will Barton zurückkommt, würdest du dann Porter auf die Bank setzen oder würdest du so weitermachen?
Naja, also ich habe es ja vorhin schon angedeutet. Ich finde, auch wenn er defensiv relativ große Herausforderungen mit sich bringt, ist halt die potenzielle Upside des Teams einfach größer, wenn man Porter reinpackt und
ja.
25 bis 30 Minuten spielen lässt. Also es ist ja jetzt immer noch so, dass Malone ihn rauszieht, wenn er irgendwie Fehler macht und ihn dann lange schmoren lässt. Also jetzt beispielsweise gegen die Lakers hat er 24 Minuten gespielt. Und teilweise kann man das auch ganz gut verstehen, weil die Nuggets haben tatsächlich sogar die schlechteste Defense von allen Teams, die da jetzt gerade, selbst die Blazers sind schlechter, was ich nicht erwartet hätte. Aber ich habe gerade nochmal gecheckt. Und das ist halt irgendwo verständlich, wenn du so einen Jungen da reinwirfst und halt ja dazu dann auf den beiden Positionen neben ihm auch dir irgendwie so ein bisschen notdürftig ein Team zusammenschustern musst. Aber er hat halt einfach offensiv so ein krasses Skillset und vor allem auch einen Wurf, der, wenn er das halt ansatzweise bestätigen kann, dann ist er halt einfach ein perfekter Spieler, um neben Nikola Jokic zu spielen.
Ja.
Und dann kommt es spät, den jetzt reinzupacken, aber besser spät als nie. Und also ich glaube, in einer engen Playoff-Serie habe ich halt lieber so jemanden, der im Zweifel dann nochmal für 20 Punkte in einem Viertel explodieren kann, als Barton, der eine gute Saison gespielt hat, aber bei dem du halt irgendwie auch weißt, was du kriegst und der nicht so ein mega guter Schütze ist. Und ja, also das heißt ja nicht, dass man den nicht trotzdem in jedem Spiel auch reinwerfen kann und dass er nicht trotzdem eine wichtige Rolle spielen wird, aber im Prinzip brauchst du ja für jemanden wie Jokic, der halt so ein extrem guter Passer ist aus dem Post heraus, im Idealfall brauchst du so viel Shooting wie möglich um den herum. Und Porter gibt es einfach mehr als andere. Und er hat halt dazu auch noch so diesen Aspekt, Self-Creation ist extrem groß, sehr beweglich. Also hat einfach offensiv so ein krasses Skillset, was halt einfach sonst da keiner im Kader hat. Also abgesehen von Jokic ist er sonst der beste Scorer, Jamal Murray, der halt einfach klein ist. Und der in den Playoffs dadurch halt immer, auch wenn er da super Leistungen zeigen kann, im Idealfall hat er halt immer noch jemanden, der größer ist neben ihm, der halt auch nochmal für Punkte vom Flügel aus sorgen kann. Und da, also Porter kann das halt offensichtlich sein, trotz aller Herausforderungen, die er noch mit sich bringt.
Ja, das finde ich halt, also ich meine, diese Vielseitigkeit offensiv ist halt schon krass. Also diese Länge und dabei halt diesen sicheren Wurf, bis jetzt zumindest, wie du sagst, also das passt natürlich perfekt zu Jokic auch. Ich meine, sie versuchen ja momentan auch, ja, erstmal irgendwie so oft in der Ecke zu parken und von da aus, ich finde es ganz interessant, dann auch, ich finde auch cutting-mäßig sieht es dann teilweise ganz gut aus. Also klar, er ist jetzt halt noch nicht so lang dabei, ne? Ja. Aber da könnte schon was funktionieren. Von daher tendiere ich auch eher dazu, ja, es halt irgendwie so zu belassen und dann halt auch, ich meine, du kannst ja situativ immer noch entscheiden. Und Mike Malone hat ja auch schon gezeigt, dass er situativ sehr wohl entscheidet. Und bei Will Barton finde ich auch, ich meine, er hat ja auch schon die letzten Jahre kam er ja auch oft von der Bank und hat da dann auch schon sich teilweise so in die Sixth Man of the Year Konversation gespielt. Von daher ist es halt, ist diese Rolle könnte er auf jeden Fall ausfüllen. Ich meine, die Frage ist dann natürlich, ob Gary Harris vielleicht ein bisschen Spielzeit verliert.
Ja, wenn er weiter keinen Wurf treffen kann, macht Sinn, ne?
Genau, ja, und da, ja, es ist ja, halt, ich meine, die Defensivfrage ist natürlich irgendwie schon eine interessante. Also da, ja, musst du halt, aber das letztlich wahrscheinlich auch so ohne zu wissen, wie es in den Playoffs genau aussieht, gegen wen es dann genau geht, wie sich die Serie entwickelt. Also ich glaube, dass da halt, vielleicht kann man es auch gar nicht, muss man es auch gar nicht so statisch beantworten, sondern einfach, ja, drauf hoffen, dass dann, oder drauf gucken, was dann situativ einfach besser ist. Aber ich glaube auch schon so perspektivisch mit dieser Vielseitigkeit offensiv und auch eben mit diesem sicheren Wurf, also wie du sagst, passt es wunderbar zu Jokic. Und da ergibt es natürlich jetzt aus meiner Perspektive natürlich auch Sinn, diese Phase jetzt auch, in der sich halt Porter schon in einen gewissen Rhythmus gespielt hat, um ihm halt neue Erfahrungen zu geben sozusagen, die er dann nächste Saison nutzen kann. Und da bin ich mal gespannt, wie es dann läuft, wenn alle da sind. Und mal sehen. Das ist auch, was ich auch ganz interessant finde, so als mit seiner Länge, so wenn er zum Korb kommt, also bietet natürlich auch Jokic irgendwie noch die Möglichkeit, irgendwie ein Lob-Anspiel zu spielen. Also es ist halt auch nochmal irgendwie so eine Komponente, die du dann zusätzlich rein, also vielleicht können die beiden ja auch ein ganz geiles Two-Man-Game entwickeln noch.
Ja, kann ich mir auch vorstellen, also weil er hat halt irgendwie schon auch ein Näschen dafür.
Ja.
Für, also um zum Korb zu kommen und auch für Offensiv-Rebounds, also ist da halt einfach dann irgendwie auch nochmal ein anderer Spielertyp und also sie müssen ja im Prinzip auch ein bisschen eine Entscheidung treffen, ob sie jetzt Millsap versuchen zu halten, wie es mit Grant aussieht, der ja auch Free Agent wird und ob das vielleicht dann für die Zukunft eher eine Kombination ist, Grant und Porter. Grant kannst du vielleicht dann besser mit Off-Court haben, wenn du halt so einen starken Shooter wie Porter noch mit drauf hast. Also das sind halt auch so Sachen. Und ich finde, das macht halt Sinn, das jetzt rauszufinden, weil Millsap ist ja eine, du weißt ja, was du von ihm bekommst. Und also ich bin immer noch ein großer Fan von Paul Millsap, aber er wird halt einfach nicht jünger. Und er bräuchte einfach ein bisschen mehr Shooting, um ideal offensiv zu funktionieren.
Ja, absolut. Ich meine, und da das liefert Porter wiederum. Was ich übrigens auch noch, also so dieses, also ich meine, jeder weiß ja mittlerweile, dass er vielseitig scoren kann. Das heißt, er zieht dann doch auch wieder mehr Aufmerksamkeit der Defense auf sich, was auch wieder ein bisschen mehr Raum schafft, automatisch, ohne dass er irgendwie viel macht oder viel richtig macht, sondern einfach so nur zu wissen, okay, da steht jetzt einer, der mir entweder den Dreier über mich schmeißen kann, der aber auch zum Korb ziehen kann, der halt auch der auch am Korb abschließen kann, dann habe ich da ja so eine andere Aufmerksamkeitsspanne irgendwo.
Ja.
Oder braucht eine andere Aufmerksamkeitsspanne. Und da, also das öffnet ja, kann auch noch andere Räume öffnen.
Ja, er sorgt auf jeden Fall für mehr, also Respekt beim Gegner und mehr Aufmerksamkeit als jetzt jemand wie Harris oder Millsap oder auch sogar Barton, der ja ein guter Scorer ist, aber das halt immer eher Richtung Korbnähe ist. Also zieht halt einfach das Feld mehr auseinander.
Was auch Murray hilft.
Sein erstes Spiel direkt gegen Utah hat mir schon, also gerade am Ende echt ganz gut gefallen. Also vor allem der Hesi, den er ausgepackt hat gegen Gobert, das ist schon anspruchsvoller Stoff.
Absolut, absolut. Also sah gut aus. Also bei Murray, weißt du, seit letztem Jahr, ich habe da auch so ein kleines Anwesen auf Murray Island und ich bin positiv gestimmt nach der Rückkehr.
Traust du Denver dann zu, dass sie da so die Party sprengen können im Westen?
Angesichts dieser ganzen Verletzungen jetzt und dadurch, dass halt das doch irgendwie Schlüsselspieler waren, die ausgefallen sind, die halt auch für den, also die auch für den Rhythmus des Teams, glaube ich, nicht unwichtig sind. Auch die Defense-Geschichte, die du angesprochen hast. Ich glaube irgendwie, es fehlt halt doch noch. Also ich sehe gerade so Clippers und auch im Endeffekt Lakers mit LeBron und AD sehe ich einfach dann, da ist zwar der Supporting-Cast nicht so gut, aber die beiden da oben sind halt im Zweifel dann doch extrem gut. Und da deswegen glaube ich es ehrlich gesagt noch nicht.
Du? Ja, geht mir tendenziell auch so.
Wer weiß, was dann wirklich nächstes Jahr sein kann, wenn Porter dann irgendwie nochmal einen Schritt macht. Also, wie gesagt, man braucht jetzt nicht erwarten, dass es dann sofort funktioniert. Also, dass der Schritt genauso geht, wie man, oder nicht so stringent oder so stringent verläuft, wie man es gerne hätte. Aber wer weiß, aber so perspektivisch sieht es dadurch, dass Porter jetzt so viel gezeigt hat, nochmal deutlich besser aus, finde ich.
Ja, würde ich auch sagen. Und dann hat man ja auch immer noch die Möglichkeit, Bol Bol zum Shooting Guard zu machen. Ja,
genau.
Und dann geht einiges.
Ja, der lässt schon auch aufblitzen hin und wieder, gell? Das ist schon ganz geil eigentlich.
Ja. Also, es ist irgendwie immer noch schwer, sich den in einem wirklich dauerhaft funktionierenden Konstrukt vorzustellen. Ja. Also, dann irgendwie in einer größeren Rolle, aber ihn mal so reinzuwerfen, ist halt schon geil, weil es halt alles durcheinander bringt.
Ja,
also
genau.
Auch beim Gegner.
Ja. Im All-Bubble-Team ist er deshalb aber nicht bei dir, oder?
Nicht ganz, nee.
Nicht ganz. Wärst du schon bereit, das All-Bubble-Team zu küren?
Ja, also, ich meine, wir können es versuchen. Das ist irgendwie. Ich habe mich ziemlich schwer getan, weil die besten Spieler überwiegend alle Guards waren, also fast alle, und man dadurch sich halt dann doch auf einem relativ hohen Niveau zwischen Leuten entscheiden musste, was halt auch dadurch dann nochmal ein bisschen schwieriger ist, dass es halt irgendwie 5, 6, 7 Spiele pro Team erst sind und pro Spieler, besser gesagt pro Spieler, einige wurden ja geschont. Ich habe deswegen jetzt mal gesagt, 6 müssen mindestens absolviert worden sein.
Okay.
Dadurch ist dann zum Beispiel Harden geflogen, der es sonst also statistisch absolut verdient gehabt hätte. Wenn man sich so die Scoring und dabei die Effizienz anguckt, ist das halt einfach mal wieder vollkommen gestört. Aber Egal, er hat den Cut-Off-Point dann deswegen gerade so verpasst. Ich habe auf jeden Fall im Backcourt Lillard und Booker.
Okay.
Wen hast du da?
Lillard und Booker.
Na, siehst du mal. Naja, aber also ich meine, sollte in dem Fall auch so sein. Lillard ist ja Stand jetzt ja auch, würde ich sagen, der Bubble-MVP.
Auf jeden Fall.
Also würde ich ihn kühlen. Vor ein paar Tagen hätte ich noch gesagt, eher Booker, aber dann hat Lillard 112 Punkte in zwei Spielen gemacht und jetzt ist es halt schwierig. Ja, ja und dann wurde es halt komplizierter. Also ich meine, TJ Warren habe ich auch safe drin, das muss sein. Ich meine, letztendlich wurde dieses Team wahrscheinlich für ihn geschaffen. So, also so ein bisschen Bubble Goat. Ja. Aber wer ist denn dann noch da drin? Also so auf den Großpositionen finde ich das sau schwierig. Deswegen brauche ich jetzt mal deine Unterstützung.
Ich habe ein bisschen geschummelt tatsächlich. Ich habe einen genommen,
hast du Doncic in den Frontcourt gepackt?
Ja.
Ja, habe ich nämlich auch so aufgeschrieben, aber ich bin irgendwie nicht glücklich damit.
Nein, ich fühle mich auch ein bisschen dreckig damit und ich gehe jetzt auch gleich nochmal duschen. Was?
Ja gut, so, das ist heute eh nicht so schlecht.
Ja, eben, heute kann es ja auch alle 10 Minuten gehen. Aber ja, ich wollte ihn irgendwie drin haben, weil ich schon finde, also klar, es war dann irgendwie so ein bisschen wackelig am Anfang, aber ich finde schon, dass er sich sehr, sehr, wieder auf einem sehr, sehr hohen Niveau stabilisiert hat.
Ja.
Und deshalb wollte ich ihn irgendwie mit reinnehmen. Und ja, weiß nicht, wer wäre jetzt deine Alternative gewesen?
Das ist das Problem. Also so richtig, kannst ja halt, ich meine, man könnte irgendwie da einen Tatum reinpacken. Statistisch ist auch ein LeBron, wäre auch okay, aber irgendwie, weiß nicht.
Es ist halt alles okay so irgendwie, ne? Also ja. Es ist halt keiner, oder auch Kawhi, gab auch, also.
Kawhi wäre okay, Giannis kannst du natürlich auch reinpacken. Ja. Kawhi wäre bei mir wegen 6 Spiele Minimum nicht drin. Ja. Geht nicht, aber ja, also Porzingis hat halt super Statistiken, da hatte ich halt überlegt, den zum Center zu machen.
Das habe ich gemacht tatsächlich.
Ja, ich habe mir dann halt gedacht, die Mavs sind aber doch eigentlich voll scheiße bisher, warum packe ich zwei Spieler von denen da rein? Ich meine, bei einer 2-4-Bilanz kann ich nicht zwei Spieler ins All-Bubble-Team packen.
Ja, aber sie sind geil. Also die beiden Spieler.
Nee, die beiden Spieler sind geil, aber es geht ja auch, also es kann ja nicht ausschließlich darum gehen, dass die Spieler geil sind.
War jetzt bei mir so. Weil ich aber es war wirklich mangels. Ich habe dann auch irgendwie so überlegt, Jokic oder keine Ahnung. Aber irgendwie Porzingis hat mir einfach so, weil ich fand die Art und Weise, wie Porzingis jetzt gespielt hat, hat mir einfach so auf einer Insel sehr, sehr gut gefallen. Man muss auch sagen, sie haben auch ein Spiel verloren, in dem beide geschont wurden. Da können die beiden nichts dafür.
Aber von den Spielen, die sie absolviert haben, also die Porzingis gemacht hat, 2-4 Bilanz.
Doncic genau. Ja, aber sie haben halt. Sie haben jetzt auch natürlich gegen den Bubble-MVP das letzte verloren. Das kann auch mal passieren. Finde ich, sollte man auch nicht zu schwer gewichten. Ja. Da musst du, weißt du, da musst du auch den Kontext sehen.
Ja.
Und ja, ich finde aber, ja, also wie gesagt, mir imponiert irgendwie, wie Porzingis, auch wie gesagt, wenn die Ergebnisse jetzt nicht so geil sind, aber wie Porzingis jetzt sein Spiel ja irgendwie weiterentwickelt hat im Laufe der Saison, jetzt auch nochmal in die Bubble rein. Auch wie er zum Beispiel. Ja, jetzt teilweise, wenn er gegen kleinere stand, dann nicht, also einfach über sie hinweggeworfen hat im Post und nicht aufgepostet hat. Ich bin auch ein großer Fan einfach seines Wurfs. Das kommt auch nochmal dazu, weil er einfach bei dieser Größe einfach so butterweich aussieht. Und irgendwie hat er mir gut gefallen. Deswegen habe ich ihn reingenommen.
Ja, aber finde ich auch legitim.
Wer ist dann deine Alternative?
Ich habe tatsächlich Jokic da reingeschrieben. Ich habe noch kurz aus Jux über Brook Lopez nachgedacht, der endlich seinen Wurf wiedergefunden hat und der mir bisher wirklich ganz gut gefallen hat. Aber letztendlich mache ich dann Jokic draus.
Ja gut,
Jokic. Weil zwei von den Loser-Mavs waren mir irgendwie zu viel.
Ja, es ist auch viel, aber sie gewinnen ja sonst nichts.
Eben. Schwierig.
Nee, gut, aber naja, ich bin echt auch, das war echt so, weil ich bin so die Teams, es war so richtig glücklich war ich eigentlich wirklich nur mit Booker, Lillard und Warren irgendwie.
Ja.
Wobei man statt Warren natürlich jetzt auch Jimmy Butler hätte nehmen können.
Ja, klar. Naja, wenn Jimmy Butler irgendwann 52% von der Dreierlinie trifft, dann kommt er da auch rein ins All-Bubble-Team.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Gut, damit hätten wir es eigentlich, oder?
Ich glaube auch.
Freunde, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart, dass ihr mit uns so langsam in die Playoffs schlittert. Jetzt könnt ihr natürlich uns sehr, sehr gerne abonnieren, sowohl auf Apple Podcasts, wo ihr uns auch eine Rezension hinterlassen könnt, als auch auf Deezer und Spotify. Ihr könnt uns folgen auf Twitter natürlich, auf Instagram, kann uns auch sehr, sehr gerne anschreiben. Lest uns nach, wenn wir nicht immer sofort antworten. Ich bin auch bei privaten Nachrichten sehr, sehr schlecht im direkten Antworten. Von daher, wir geloben aber Besserung in der Hinsicht. Und ja, jetzt würde ich sagen, freuen wir uns einfach dann aufs Wochenende, wenn es wirklich dann losgeht mit Play-In, zum ersten Mal Play-In. Wer auch immer da dabei sein wird, wir freuen uns dann auf die Playoffs. Und ja, jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und hoffentlich bis bald. Reingehauen!
Reingehauen!